Schön, dass Sie alle da sind, dass Sie wiedergekommen sind, die Sie gestern Abend schon da waren. Schön, dass Sie heute dazugekommen sind, die Sie heute zum ersten Mal da sind. Heute Abend soll's um die Liebe gehen. Tief drinnen in uns allen steckt die Sehnsucht, geliebt zu werden und zu lieben. Liebe ist ohne Zweifel das Thema Nummer eins. Es ist in aller Munde. Es gibt keine Illustrierte, es gibt kaum ein Tagesprogramm im Hörfunk oder im Fernsehen, wo das Thema Liebe fehlt. In der Verwandtschaft und unter Freunden, in der Schule und am Arbeitsplatz, überall spielt das Thema eine entscheidende Rolle. Die Mehrzahl der Bücher und Lieder handelt von diesem Thema. Aber dass wir in einem Milieu leben, wo die Liebe das Thema Nummer eins ist, bewirkt noch lange nicht, dass wir auch Liebe erfahren und dass wir fähig sind, Liebe zu leben. Wenn wir das Wort Liebe hören, löst das im Allgemeinen positive Gedanken und Gefühle aus. Es gibt sogar Bibelworte, die von der Liebe geradezu schwärmen. Etwa, unser Thema heute Abend, die Liebe höret nimmer auf oder die Liebe ist das Größte. Ja, könnte man denken, wenn das so ist, dann kann man nicht früh genug damit anfangen. Dann will ich es nach dem uralten Schlager halten, ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Aber dann gibt's halt auch die andere Seite, vor der kein Mensch die Augen verschließen kann. Die ungezählten Geschichten gescheiterter Beziehungen. Kaum ein Großer und Bekannter ist noch mit seiner ersten Frau zusammen. Kaum eine Große und Bekannte ist noch mit ihrem ersten Mann zusammen. Und sowas gibt's ja nicht nur bei den Stars aller Branchen, bei den Politikern, bei den Popgrößen, bei den Spitzensportlern und bei den Moderatoren. Das gibt's millionenfach auch bei den sogenannten kleinen Leuten. Wie viel Beziehungsnöte mag der eine oder der andere auch unter uns schon erlebt und erlitten haben? Und so könnte man geneigt sein zu sagen, die Liebe höret immer auf. Und die Sache ist umso komplizierter, als wir in einer Zeit leben, wo uns eingeredet wird, dass das normal ist, dass die Liebe immer aufhört. Man kommt zusammen und bleibt beieinander, solange der eine den anderen bereichert. Wenn es nichts mehr bringt, kündigt man die Beziehung auf. Das Feiern der silbernen oder goldenen Hochzeit scheint nicht mehr besonders attraktiv zu sein. Man hält sich für einige Jahre einen Lebensabschnittspartner. Ständig hört oder liest man, dass die mit dem Ex von der zusammen ist oder der mit der Ex von dem. Mich erinnert das stark an das Wort Exitus. Das schreibt der Arzt aufs Attest, wenn einer gestorben ist. Aber ich versichere Ihnen, Unverbindlichkeit ist der Tod im Topf der Liebe. Unverbindlichkeit kann auch kein vernünftiger Mensch kapieren und akzeptieren. Man legt schon als Jugendlicher Wert auf ein verbindliches Taschengeld, später auf einen verbindlichen Lohn, auf eine verbindliche Pension oder Rente. Man kann also durchaus Verbindlichkeit denken und meint, etwas so Kostbares wie Liebe unverbindlich haben zu können. Jetzt sage ich einen Satz, den sage ich zweimal, den sich jeder merken sollte. Man kann Liebe nicht auf Probe leben. Man kann Liebe nicht auf Probe leben. Wenn ich einen Menschen wirklich liebe, will ich nicht, dass das eines Tages aufhört. Einen Menschen lieben heißt, mit diesem Menschen alt werden wollen. Liebe entscheidet sich nicht zuallererst an den Gefühlen. Wie jeder weiß, die kommen und gehen wieder. Liebe ist mehr als ein Gefühl, so sehr auch Gefühle immer wieder zur Liebe dazugehören. Aber wahre Liebe ist der Wille zur Treue. Sonst wäre Liebe wie eine Saat ohne Ernte, wie eine Wolke ohne Regen, wie ein Weg ohne Ziel. Folgenschwer ist die ständige Verwechslung von Liebe und Sex. Die Massenmedien haben es geschafft, dass die Leute Liebe sagen und Sex meinen. Bei einer Kondomwerbung begegnen sich ein Mann und eine Frau, die sich vorher nicht gekannt haben, und werfen sich einen verliebten Blick zu. Die Frau zeigt auf ihre Handtasche und nickt, dann gehen sie eng umschlungen durch die offene Tür eines Zimmers direkt auf ein Bett zu. Zwischen der ersten Begegnung und dem Entschluss, miteinander zu schlafen, liegen exakt 29 Sekunden. Die Werbung wird übrigens vom deutschen Familienministerium bezahlt, von Ihren und meinen Steuergeldern. Nun, bei wem kann man lernen, was Liebe ist? Wo kriegen wir Wegweisung für die Beziehungen, in denen wir leben? Wer lehrt uns den rechten Umgang des Mannes mit der Frau und der Frau mit dem Mann, der Eltern mit den Kindern und der Kinder mit den Eltern, der Jungen mit den Alten, der Alten mit den Jungen, der Starken mit den Schwachen und der Schwachen mit den Starken? Wer stellt uns die richtige Diagnose, wenn es in unseren Beziehungen eines Tages nicht mehr stimmt? Vor allem, wer kennt dann die richtige Therapie? Von den Meinungsmachern unserer gottlosen Gesellschaft können wir keine Hilfe und Wegweisung erwarten. Die Gesellschaft hat auch weder die Beziehungen, in denen wir leben, erfunden, noch hat die Gesellschaft die Liebe erfunden. Die entscheidenden Maßstäbe liegen auch nicht in uns selber, da dürfen wir uns nicht täuschen. Keiner weiß aus sich heraus, wo es lang geht. Richtig leiten und führen, diagnostizieren und heilen kann uns nur der, der uns erschaffen hat und der die Beziehungen sich ausgedacht hat, in denen wir leben, der lebendige Gott. Eheberater kann uns nur der sein, der Mann und Frau gemacht hat und der die Ehe gestiftet hat als Schutzraum für die Gemeinschaft von Mann und Frau, auch als Schutzraum für das Erleben von Sexualität. Familienberater kann uns nur der sein, der sich Familie ausgedacht hat, als optimalen Schutzraum für das Heranwachsen gesunder Kinder, die später fähig sind, selber wieder Eltern gesunder Kinder zu sein. Einen Eindruck vermitteln von dem, was Liebe ist, kann uns nur der, der die Quelle der Liebe ist, der mit der Liebe angefangen hat, der uns zuerst geliebt hat. Liebe, Leben kann uns nur Jesus beibringen, der Liebe gelebt hat bis zum Tod am Kreuz. Gott ist der Dreieinige, der dreimal eine Gott. Das heißt, er ist in seinem Wesen Ich und Du, weil er Liebe ist. Liebe geht nicht allein. Und darum hat er auch den Menschen als Ich und Du, als Mann und Frau geschaffen. Der Kommentar Gottes unmittelbar nach der Erschaffung von Mann und Frau lautete: sehr gut. Was Gott sehr gut nennt, kann man nur zum eigenen und zu anderer Schaden schlecht nennen, schlecht machen, in den Dreck ziehen, auflösen, abschaffen oder durch Perversionen ersetzen, die Gott ein Greuel sind. Mann und Frau sind verschieden, nicht gleich. Die Gleichmacherei von Mann und Frau kommt nicht von Gott. Äußerlich merkt jedes Kind, dass Mann und Frau verschieden sind. Wissenschaftler können heute an jedem einzelnen Haar erkennen, ob es sich um das Haar eines Mannes oder einer Frau handelt. Sie und ich, wir sind bis in die Haarspitzen von unserem Schöpfer männlich oder weiblich erschaffen und darum eben von Grund auf verschieden. Mann und Frau sind nicht auf Gleichheit angelegt, sondern auf Ergänzung. Mann und Frau sind gleichwertig vor Gott, aber nicht gleichartig. Sie sind sowohl in ihrem Wesen als auch in ihren Gaben als auch in den ihnen zugedachten Aufgaben verschieden. Eine Klammerbemerkung, die mir sehr wichtig ist, das wird selten erwähnt, wenn über dieses Thema gesprochen wird. Dass Gott den Menschen als Mann und Frau erschaffen hat, heißt nicht, dass jeder Mann und jede Frau zur Ehe berufen ist. Es gibt von allen Anfängen an auch Berufungen zur Ehelosigkeit. Elia, der Prophet zum Beispiel, oder Paulus, der Missionar, beide waren zur Ehelosigkeit berufen. Und das waren überaus gesegnete Leute. Wie viel Segen ist im Lauf der Geschichte von unverheirateten Männern und Frauen ausgegangen, die das als eine Berufung von Gott verstanden haben, die als Diakonissen schwachen Menschen gedient haben oder als Missionare in alle Welt gegangen sind. Was für ein Segen durch Männer und Frauen, die in Kommunitäten geführt wurden und auf vielfältige Weise ihr Leben Gott und den Menschen hingegeben haben. Wie viel Frucht durch Ungezählte in den Gemeinden, die sich als ledige Leute für die vielen Aufgaben dort zur Verfügung stellten und zur Verfügung stellen. Aber auch die zur Ehelosigkeit Berufenen haben in Gemeinschaft gelebt und leben in Gemeinschaft, also nicht als abgekapselte Egoisten. Elia zum Beispiel scharte Schüler um sich und wurde deren genialer Seelsorger. Paulus hat nie allein missioniert, sondern immer im Team. Ledige in christlichen Gemeinden erfahren Gemeinschaft im Verbund mit ihren Glaubensgeschwistern. Obwohl es also auch die Berufung zur Ehelosigkeit gibt und diese Berufung fröhlich und segensreich gelebt werden kann, weil Gott so ist, dass man als Mann auch ohne Frau und als Frau auch ohne Mann glücklich werden kann, ist doch die häufigere Berufung die Berufung in einer Ehe. Die Ehe ist nach wie vor das Hauptbeziehungsfeld und so möchte ich jetzt die guten Gedanken Gottes aufleuchten lassen, indem ich die Rolle beschreibe, die Gott einerseits dem Mann zugedacht hat und andererseits der Frau zugedacht hat. Dem Mann ist zugedacht, nicht nur die Männer sollten jetzt zuhören, sondern auch die Frauen, die an ihre Männer denken, dem Mann ist zugedacht, das Haupt seiner Frau und Familie zu sein. Das ist nicht die bessere, das ist eher die schwerere Rolle. Beim Hauptsein des Mannes geht es nicht darum, dass er sich ständig behauptet, sondern dass er vor Gott eine besondere Verantwortung hat. Hauptsein heißt nicht kein Austausch, kein Gespräch. Hauptsein heißt nach Austausch und Gespräch die Hauptverantwortung für die bestmögliche Entscheidung haben und auch wahrnehmen. Hauptsein heißt weiter immer wieder den Anfang machen. Wenn die Liebe zu erkalten droht, dafür sorgen, dass sie wieder neu entbrennt. Wenn man sich gestritten hat und jeder im Schmollwinkel sitzt, als erster wieder das Gespräch eröffnen. Wenn man aneinander schuldig geworden ist, als erster sagen, verzeih bitte, ich habe Mist gebaut. Das heißt Hauptsein des Mannes. Hauptsein in einer Ehe nach Gottes Plan heißt auch dafür sorgen, dass Gott an erster Stelle steht. Dass in der Ehe und Familie täglich Gottes Wort gelesen wird, dass man miteinander in die Gemeinde geht und dass man füreinander und miteinander betet. Meine Erfahrung ist, Eine Ehe und Familie, in der miteinander und füreinander gebetet wird, hält am längsten. Hauptsache ist auch für seine Frau und für seine Kinder einstehen nach draußen. Heißt, dass ich gut rede von meiner Frau als ihr Mann. Vor allem vor den Kindern, aber nicht nur vor denen. Wer mich unterwegs ertappen würde, dass ich schlecht von meiner Frau rede, der soll mich schleunigst von der Kanzel oder vom Rednerpult herunterholen. Die allerschönste biblische Beschreibung der Rolle des Mannes lautet: Der Mann soll seine Frau lieben, wie Jesus seine Leute liebt. Was Besseres kann einer Frau nicht passieren. Jesus ist unter anderem unser Erlöser. Eine Frau soll sich freuen können, wenn ihr Mann nach Hause kommt. Daran soll der Mann arbeiten, dass das so ist. Ich werde am Sonntag spätabends kurz vor Mitternacht nach Hause kommen. Da soll meine Frau nicht die Tür aufmachen und sagen, jetzt kommt er auch schon wieder, sondern das soll für sie erlösend wirken. Jesus sagt seinen Leuten Worte der Ermutigung, zum Beispiel, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Seine Frau lieben wie Jesus seine Leute heißt im Blick auf dieses Wort, es ist wichtig, dass der Mann Zeit hat für seine Frau, dass er sich bewusst Zeit nimmt für was Gemeinsames. Ich versichere Ihnen, ohne Zeit füreinander stirbt die Liebe zueinander. Oder Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Seine Frau lieben heißt im Blick auf dieses Wort Jesu, der Mann muss lernen, seiner Frau das Gefühl zu geben, dass sie jederzeit zu ihm kommen kann, dass sie ihn jederzeit um etwas bitten kann. Manche Männer wollten früher ihren Frauen die Sterne vom Himmel herunterholen, sind heute zu faul, einen Kasten Limo aus dem Keller zu holen. Wenn ein Mann, wie ein Mann mit seiner Frau umgeht, wirkt sich auch auf die Kinder aus. Ein guter Vater kann nur sein, wer seiner Frau ein guter Ehemann ist. Ich bin nur dann ein guter Vater meiner Kinder, wenn ich ihre Mutter lebe. Merkst du, Mann, dass du eine Ehe und Familie nach Gottes Plan gar nicht aus eigener Kraft leben kannst? Auch Putschke kann das nicht. Aber wir Männer müssen unsere Rolle auch gar nicht aus eigener Kraft leben. Wenn wir Jesus als unseren Heiland und Herrn haben, wenn wir ihn in unser Herz und Leben nehmen, im Alltag in Anspruch nehmen, wenn wir uns täglich an seiner Liebe erfreuen und erfrischen, dann empfangen wir, was wir für Frau und Familie zum Weitergeben und zum Weiterleben brauchen. Ich wüsste nicht, wo wir sonst das Know-how des Liebens lernen könnten und die tägliche Kraft empfangen könnten, es umzusetzen. Und nun zur Frau. Wieder dürfen auch die Männer zuhören, aber vor allem natürlich die Frauen. Der Frau ist eine dreifache Rolle zugedacht. Zum einen ist die Frau dem Mann als Hilfe gegeben. Manche denken an etwas, was Gott ganz in der Frühe der Menschheitsgeschichte gesagt hat: Ich will ihm eine Gehilfin machen. Und wenn das eine moderne, emanzipierte Frau hört, dann denkt sie schrecklich, schrecklich, schrecklich und ahnt nicht, was für gute Gedanken Gottes dahinter stecken. Man muss sich die Szene einmal vorstellen. Gott hat zuerst den Mann erschaffen. Dann hat er einige Monate den Mann beobachtet und hat den Kopf geschüttelt und gesagt, dem Manne muss geholfen werden. Ich will ihm eine Gehilfin machen. Es ist nämlich so, ich sage das als Mann, aber es ist die Wahrheit, dass die Frau dem Mann überlegen ist. Eine Frau ist intuitiver, eine Frau ist stärker in der Lebensbewältigung, eine Frau ist leidensfähiger. Das hat Gott deswegen schöpfungsmäßig so gemacht, weil er der Frau zugedacht hat, unter Schmerzen Kinder zu gebären. Wenn die Männer Kinder kriegen müssten, wäre es bei Adam und Eva geblieben. Und mit dieser gottgegebenen Überlegenheit soll eine Frau dem Mann helfen. Sie soll diese Überlegenheit nicht gegen den Mann ausspielen. Gaben werden von Gott gegeben zum Dienen, nicht als Waffen gegen den anderen. Und weil die Frau dem Mann überlegen ist, verordnet ihr Gott zum Schutz vor Stolz zweitens, dass sie den Mann als Haupt anerkennen soll. Eine Frau wird das nur dann als Zumutung empfinden, wenn sie keine Ahnung davon hat, in welch wunderbarer Weise Jesus das Haupt seiner Leute ist. Ihn muss sie vor Augen haben, um zu entdecken, wie schön Gottes Gedanken sind. Wenn ich zu Hause am Schreibtisch sitze, schaue ich auf eines meiner Lieblingsbilder, das den Titel trägt Johannes Minne. Da sieht man Jesus sitzen mit weit geöffneten Augen. Und nebendran sitzt Johannes und lehnt sich an Jesus an. Er schließt seine Augen, er schiebt seine kleine Hand in die große Hand Jesu. Das strahlt Geborgenheit aus, dieses wunderbare Bild. Es ist toll, wenn sich eine Frau anlehnen kann an ihren Mann. Im Alltag, in Schwierigkeiten, im Blick auf den Glauben. Es ist toll, wenn sich eine Frau anlehnen kann an ihren Mann. Und einer Frau ist drittens zugedacht, Kindern das Leben zu schenken. Die Mitbeteiligung am Werden neuen Lebens ist etwas unglaublich Beglückendes. Der Anblick einer Frau, die in guter Hoffnung ist und sich auf die Niederkunft ihres Kindes freut, ist faszinierend. Frau und Mutter sein ist ein vollzeitlicher Beruf, eine grandiose Berufung von Gott. Ideologen haben es geschafft, madig zu machen, was Gott geheiligt und gesegnet hat. Sie haben das nur Muttersein zu etwas Negativem degradiert. Selbstverständlich kann eine Frau einen Beruf lernen und auch ausüben. Doch ist es ratsam, wenn die Kinder Kinder sind, es so zu gestalten, dass man möglichst oft verfügbar ist. Wo wirklich wirtschaftliche Not ist, mag das Außerhaussein bei den Eltern unvermeidbar sein. In vielen Fällen geht es aber um Selbstverwirklichung, den modernen Götzen oder um mehr Wohlstand und Lebensgenuss. Auf diesem Altar werden in unserem Land ungezählte Ehen und Kinder geopfert. Ein Vater und eine Mutter sind berufstätig und haben wenig Zeit. Ihre kleine Tochter hat Geburtstag. Und eilig kommen die Eltern in ein Spielwarengeschäft und erklären der Verkäuferin Folgendes. Wir sind den ganzen Tag beruflich von zu Hause fort. Wir brauchen für unsere Tochter ein Geschenk, das sie sehr erfreut, lange beschäftigt, gut anregt und ihr das Gefühl der Geborgenheit schenkt. Tut mir leid, sagt die Verkäuferin freundlich. Eltern führen wir nicht. Kinder brauchen Güte mehr als Güter, Hände mehr als Geräte, Zeit und Liebe mehr als Geld. Manche Frauen können keine Kinder kriegen, für die ist das ein großer Schmerz. Aber meine Erfahrung ist, dass Gott auch da einen guten Weg weisen kann. Merkst du, Frau, dass auch dir nicht im Blut liegt, so zu leben, wie es den guten Gedanken Gottes entspricht. Auch du brauchst Jesus als Heiland und Herrn, der dir hilft, Liebe zu leben, der dir die Motivation und die Kraft verleiht, eine Frau zu sein oder zu werden nach seinem Herzen. Wenn man die von Gott zugedachten Rollen kennt, muss man aufpassen, dass man nun nicht ständig den anderen beäugt, ob er seine Rolle auch gut lebt. Es ist tödlich, ständig als wandelnder Vorwurf herumzulaufen. Ich habe einmal gelesen von einem indischen Christen, der verzweifelt ist über seine marode Kirche. kann man auch in Deutschland sein, im Blick auf verschiedene Orte. Und dann schreibt er in sein Tagebuch ein Gebet. Und das Gebet lautet, das ist ein richtiges Modellgebet für alle Beziehungen. Er schreibt in sein Tagebuch, Herr, erneuere meine Kirche und fange bei mir an. Herr, erneuere meine Freundschaft und fange bei mir an. Herr, erneuere meine Ehe und fange bei mir an. Herr, erneuere meine Familie und fange bei mir an. Besonders krisenfördernd sind falsche Bilder, die man im Kopf und im Herzen hat. Ich muss gestehen, ich habe schon, als ich Christ war, das Bilderverbot, das ist eines der Gebote Gottes, nicht so ganz verstanden. Also den ersten Teil habe ich gut verstanden, du sollst dir kein Bildnis machen von dem, was oben im Himmel ist. Also wir sollen keine falschen Gottesbilder uns aus den Fingern saugen oder anbeten oder ausdenken. Aber dann geht es ja weiter, du sollst ja auch kein Bildnis machen von dem, was unten auf Erden ist. Bis mir das eines Tages aufgeleuchtet ist, was das bedeutet. Manche Männer lieben das Bild einer Traumfrau, aber nicht die Frau, mit der sie verheiratet sind. Manche Frauen lieben das Bild eines Traummannes à la James Bond, aber nicht den Mann, mit dem sie verheiratet sind. Manche Eltern lieben Kinder aus irgendwelchen Familienserien, aber nicht die Rotznasen, die sie zu Hause haben. Und auch falsche Glückserwartungen können den anderen und können mich selber erdrücken. Wenn eine Frau von einem Mann eine Erfüllung erwartet, die ein Mann nicht geben kann. Wenn ein Mann von einer Frau eine Erfüllung erwartet, die eine Frau nicht geben kann. Ich erinnere noch einmal das Wort von Augustin. Unser Menschenherz ist so groß, dass nur Gott es ganz ausfüllen kann. Eine unerlässliche Arznei zum Heilen und Meistern von Beziehungen ist die Vergebung. Liebende leben von der Vergebung oder die Liebe stirbt. Am Anfang scheint es auch ohne Vergebung zu gehen. Nicht wahr, wenn man sich so richtig verknallt, dann sieht man bei dem anderen nur das Elfenbein seiner Schokoladenseiten. Aber wenn man dann ein paar Jahre zusammen ist, merkt man, dass an dem Elfenbein seiner Schokoladenseiten noch ein ganzer Elefant von Schlag- und Schattenseiten hängt. Liebe kannst du nur durchhalten, wenn du brutto lieben lernst. Wenn du nicht nur das Elfenbein lebst, sondern auch den Elefanten, der dranhängt. Der andere muss ja auch deinen Elefanten mitleben. Oft sagen die Leute, vor allem aus der Kurpfalz, wo ich herkomme, vergeben ja, aber vergessen nie. Sie lieben, das ist Kokolores, das ist der blanke Unsinn. Das hat mit Vergebung überhaupt nichts zu tun. Wir werden das morgen Abend noch sehen. Vergebung ist auch nicht das, was wir in der Kurpfalz sagen, wenn wir einen Streit leid sind und unsere Ruhe haben wollen, dann sagen wir Schwamm drüber. Aber das ist im Grunde nicht bewältigt, das ist nur übertüncht, das ist nur furniert. Treffen sich zwei Freunde, der eine schaut ziemlich mies, sagt der andere zu ihm, warum schaust du so betrübt? Ach, sagt er, ich hatte Zoff mit meiner Frau. Na, sagt er, das ist doch nicht so schlimm, in jeder Küche ruht's mal. Ja, sagt er, wenn meine Frau nur nicht immer so historisch werden würde. Darauf der andere, du mit deinen Fremdwörtern, das heißt nicht historisch, das heißt hysterisch, nein, historisch. Die kommt immer mit den Dingen von vor 10 Jahren. Alles kann und alles muss vergeben werden. Und das geht nur mit Jesus. Ich weiß nicht, ob Sie den Bildhauer Rodin kennen. Ein von Gott hochbegabter Bildhauer. Und sein eindrucksvollstes Werk ist folgendes. Da hat er sich dreierlei Marmor in seine Werkstatt bringen lassen. Weißen Marmor, schwarzen Marmor und roten Marmor. Dann hat er einen Menschen gemacht als Bildhauer aus weißem Marmor, der seine Hände so hinstreckt. dann hat er auf die Gegenseite einen Menschen gemacht aus schwarzem Marmor, der blanke Kontrast, der seine Hände auch so hinstreckt. Und in der Mitte hat er aus rotem Marmor ein Kreuz gemacht. Es gibt in Rottenburg ob der Tauber an einer berühmten Kirche ein Seitenportal, das wird nur zu Trauungen geöffnet. Ich stand lange vor diesem Seitenportal und habe mich daran erfreut. Im Fries dieses Seitenportals oben sieht man Gesteinmetz als Relief, links Adam, rechts Eva und in der Mitte Jesus als guten Hirten. Sehen Sie, das ist eine Ehe nach dem Konzept Gottes. Ein Mann und eine Frau und Jesus in der Mitte. Sie haben schon gemerkt, dass ich ein alter Kerl bin. Ich wollte nämlich eigentlich mir von Willi oder von Siegfried eine Stehlampe oder so eine Tischlampe ausleihen. Das wollte ich jetzt sozusagen als Höhepunkt zeigen, aber da Sie alle fantasievolle Menschen sind, können Sie sich vielleicht vorstellen. Ich hätte also da vorne die Stehlampe hingestellt, Birne drin, logisch, mit einer ganz langen Kabel. Und dann hätte ich sie gefragt, wozu ist deine Stehlampe da? Natürlich, um zu leuchten. Gut, das musste ich ja einsehen, die Stehlampe. Dann hätte ich mich vor die Stehlampe hingestellt und gesagt, leuchte! Aber es hätte nicht geleuchtet. Dann hätte ich gedacht, es liegt daran, dass ich zu leise gerufen habe. Dann hätte ich gesagt, leuchte! Sie hätte immer noch nicht geleuchtet. Aber dann wäre ich drauf gekommen, woran es liegt. Ich hätte nämlich eine Steckdose gefunden. Und dann hätte ich das Kabel in die Steckdose gestellt. Das heißt, ich hätte die Lampe an den Stromkreis angeschlossen. Sie sind heute erneut eingeladen, wenn Sie es noch nicht sind, sich an Jesus anzuschließen oder anschließen zu lassen, sich an den Stromkreis seiner Liebe anzuschließen oder anschließen zu lassen, Jesus hereinzulassen in ihr Leben und in ihre Beziehungen. Oder, das kann ja auch dran sein, Jesus neu hereinzulassen in ihr Leben und in ihre Beziehungen. Und dann können Sie die Liebe erfahren, die nicht aufhört anzufangen und die nicht anfängt aufzuhören. Sagen Sie Jesus, dass Sie nur noch mit ihm wollen, nicht mehr ohne ihn. Sagen Sie ihm, dass Sie ihn brauchen. Mit Jesus verbunden, wie an der Lampe demonstriert, und Kraft seiner Kraft kann man lieben lernen, leiden lernen. Liebe und Leiden hängt zusammen. Wir haben in unserer deutschen Sprache, die ich sehr schätze, Sie werden merken, dass ich wenig englische Wörter gebrauche. Ich spreche also immer noch Deutsch, nicht Englisch. Wir haben in unserer deutschen Sprache ein wunderbares Wort für lieben, das gibt es nur in der deutschen Sprache. Jemanden leiden können. Spätestens wenn man einen Blick einmal getan hat auf Jesus am Kreuz, merkt man, wie sehr Liebe und Leid zusammenhängen. Also mit Jesus verbunden kann man lieben lernen, kann man leiden lernen, kann man vergeben lernen, kann man dienen lernen, kann man tragen und ertragen lernen, treu sein lernen und schließlich zum Ziel kommen. Und dort ist es das Größte, wenn man nicht nur sagen kann, hallo Herr, hier bin ich, sondern wenn man links und rechts seine Frau und seinen Mann und seine Kinder eingehängt hat, seine Nachbarn und seine Freunde, seine Verwandten, Bekannten und seine Glaubensgeschwister und sagen kann, hallo Herr, hier sind wir. Amen. Ich lade Sie ein zum Gebet. Herr unser Gott, alles Leben kommt von dir. Keiner hier ist ein Produkt des Zufalls, keiner hier ist einer Laune der Natur entsprungen, keiner ist ein Nachfahr des Affen. Jeder hier ist ein Gedanke aus deinem Herzen, ein Wunschkind von dir. Du willst, dass unser Leben gelingt. Du willst glückliche Ehen in Wächtersbach und da, wo wir leben. Und du willst intakte Familien. Herr Jesus, wir schaffen das nicht. Wir sind dir und anderen so viel Liebe schuldig geblieben. Unser ichhaftes, eitles Wesen macht immer wieder einen Strich durch die Rechnung unserer guten Vorsätze. Danke, dass du uns deinen Sohn als Heiland anbietest, lieber himmlischer Vater. Danke, dass er heilen kann, was kaputt ist, in unserer Beziehung zu dir und in unseren Beziehungen untereinander. Und danke, Herr Jesus, dass du so herzlich einlädst, kommt doch her zu mir. Ich will euch erquicken, ich will euch vergeben, ich will euch neues Leben schenken. Meine Liebe hört niemals auf. Gib Gnade, dir zu vertrauen. Komm herein in unser Leben. Komm herein in unsere Beziehungen. Hilf, reinige, heilige, segne.